Herzlich willkommen zu unserem Thema heute Abend hier in der Evangelischen Freikirche in Bornheim. Was sagt die Bibel zum Dienst der Frau? Darüber wollen wir heute Abend gemeinsam nachdenken und hören, was die Heilige Schrift dazu zu sagen hat. Pastorinnen finden wir heute in allen evangelischen Landeskirchen und auch in vielen Freikirchen. Die 20 Landeskirchen der evangelischen Kirche in Deutschland haben die Frauenordination in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eingeführt, vor allem also in den letzten 60 Jahren. Viele Freikirchen sind diesem Vorbild mit zeitlicher Verzögerung gefolgt. Neben der römisch-katholischen Kirche und den orthodoxen Kirchen gibt es aber immer noch einige Freikirchen, die Frauen als Pastorinnen und Ältestinnen bewusst ablehnen. Heute arbeiten Frauen bekanntlich als Managerinnen, Politikerinnen, Richterinnen und so weiter. Ist es da nicht völlig aus der Zeit gefallen, die Frage nach der Frauenordination überhaupt noch zu stellen? Wir denken nicht, denn jede christliche Gemeinde beruft sich ja auf die Bibel und sollte deshalb ihr Gemeindeleben nach der Heiligen Schrift und nicht nach dem gesellschaftlichen Mainstream ausrichten. Was aber sagt die Bibel zum Thema Frauenordination, zu der Frage, ob Frauen Ältestin, Pastorin, Bischöfin werden können? Bevor wir diese Frage konkret beantworten, werfen wir noch einen Blick in die Geschichte. Punkt 1, ein kurzer Rückblick. Die Frauenbewegung forderte schon im 19. Jahrhundert mehr Rechte für Frauen, zum Beispiel das Wahlrecht oder die Zulassung zur Universität, der Zugang zu allen Berufen. Nach dem Zweiten Weltkrieg erstarkte dann die Emanzipationsbewegung. Die Gleichberechtigung der Geschlechter wurde im Grundgesetz fixiert und 1994 wurde dann noch ein Zusatz in Artikel 3 des Grundgesetzes eingefügt, der lautet: Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Die evangelischen Landeskirchen geben nach und nach dem öffentlichen Druck nach und führen die Frauenordination ein. Die Freikirchen, also Methodisten etwa oder Pfingstgemeinden, Mennoniten und Baptisten, folgen mit zeitlicher Verzögerung. Als letzte der klassischen Freikirchen hat der Bund Freier Evangelischer Gemeinden im Jahre 2010 die Frauenordination eingeführt. Was für Argumente werden für die Frauenordination angeführt? Schauen wir uns einige Gedanken an. Bibelstellen aus dem Neuen Testament, die das Lehren von Frauen untersagen, werden nicht mehr als für heute verbindlich angesehen. Man fasst sie nur noch als zeitbedingte und aus der damaligen Kultur zu verstehende Aussagen auf, die für uns heute überholt seien. Ein Beispiel in 1. Timotheus 2, Vers 12, ich lese uns mal diesen Vers vor, wo der Apostel Paulus eine Anweisung gibt zum Verhalten der Frauen. Ich lese noch Vers 11 vor, 1. Timotheus 2, die Verse 11 und 12. Eine Frau soll in der Stille und in aller Unterordnung lernen. Ich erlaube der Frau nicht zu lehren, oder über den Mann zu herrschen. Sie soll sich still zurückhalten. Nun sagen die heutigen Ausleger Paulus bzw. ein Paulus-Schüler, viele glauben nämlich nicht, dass Paulus den ersten Timotheusbrief geschrieben hat, ein Paulus-Schüler habe entsprechend der allgemeinen Sitte in der Antike die Frau zur Unterordnung und zum Schweigen angewiesen. Und da wir auch andere Sitten, wie zum Beispiel die Kopfbedeckung, 1. Korinther 11, nicht mehr ernst nehmen, könnten wir auch 1. Timotheus 2, 12 unberücksichtigt lassen. Oder Galater 3, Vers 28 wird öfters als Begründung für die Frauenordination angeführt. Auch da schauen wir mal, was diese Stelle wörtlich sagt. Galater 3, 28. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich, ihr seid eins in Jesus Christus. Die Ausleger meinen, hier ginge es nun darum, dass Männer wie Frauen völlig gleichberechtigt seien. Doch der Kontext dieses Verses zeigt sehr schnell, es geht hier nicht um die Gleichheit aller Menschen, sondern es geht um die Gleichheit der Menschen vor Gott im Blick auf das Heil, nicht aber um gesellschaftliche Gleichheit. Denn sonst, wenn es um gesellschaftliche Gleichheit ginge, hätte Paulus nicht den Sklaven gesagt, sie müssten ihren Herren untertan sein und gehorchen, und er hätte auch nicht die Frauen zur Unterordnung unter ihre Männer aufgerufen, so wie er es an vielen Stellen im Neuen Testament tut. Manchmal wird auch behauptet, Paulus habe zwar die Unterordnung der Frau gelehrt, doch Jesus habe dies nicht getan. Aber hier muss man bedenken, auch wenn Jesus nicht ausdrücklich zum Thema Unterordnung der Frau etwas sagt, bedeutet dies nicht, dass er vom Alten Testament abweicht. Schließlich fällt ja durchaus auf, dass Jesus 12 Männer zu seinen Aposteln berief und keine einzige Frau. Das sollte jedem zu denken geben, der an dieser Stelle Paulus gegen Jesus ausspielen will. Was ist das Spektrum heutiger Positionen? Im christlichen Bereich finden wir im Wesentlichen 4 Positionen zur Frauenfrage. Zunächst die patriarchalische Position. Sie besagt, es gibt weder Gleichwertigkeit noch Gleichberechtigung der Geschlechter. Sie behauptet eine Überlegenheit der Männer in allen Bereichen. Frauen seien minder begabt und dürften überhaupt nicht lehren und leiten. Vielmehr müssten sie sich in jeder Beziehung ihren Männern unterwerfen und dürften im Gottesdienst auch nicht beten. Diese Position war bis zum Beginn der Neuzeit, man kann auch sagen, bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts die dominierende Position in nahezu allen Konfessionen. Heute kommt sie zumindest in der westlichen Welt eher selten vor. Die zweite Position bezeichnet man als die komplementäre Position. Sie besagt, Frauen sind als Ergänzung des Mannes geschaffen worden und sind nicht gleichwertig, aber nicht gleichberechtigt. Sie haben andere Aufgaben als der Mann. Ihnen ist die Leitung und Lehre dort verwehrt, wo Männer anwesend sind. Wir haben eben den Text aus 1. Timotheus 2 gelesen. Sie dürfen aber im Kontext von Frauen- und Kinderarbeit durchaus lehren. Und sie dürfen auch im Gottesdienst beten. Wenn wir in den Titusbrief hineinschauen, dann sehen wir dort ein ganz interessanten Vers, und zwar Titus 2, Vers 3 und Vers 4. Da heißt es, genau so sollst du die älteren Frauen lehren, ihr Leben so zu führen, wie es sich für jemanden gehört, der dem Herrn dient. Sie sollen nicht herumgehen und tratschen und sie dürfen keine Trinkerinnen sein. Stattdessen sollen sie anderen zeigen, was gut ist. Diese älteren Frauen sollen die jüngeren Frauen lehren, ihre Ehemänner und auch ihre Kinder zu lieben, besonnen und anständig zu leben, ihren Haushalt gut zu versorgen und so weiter. Hier werden also Frauen aufgefordert, andere Frauen zu lehren, und das ist legitim, denn auch Frauen bekommen von Gott die Gabe des Lehrens. Und deswegen dürfen sie dann auch diese Gabe im Kontext, der von Gott ihnen zugewiesen worden ist, ausüben. Die egalitäre Position ist die dritte. Männer und Frauen sind in Christus völlig gleichwertig und gleichberechtigt. Wir haben eben Galater 3, 28 gelesen, die Stelle, die zu Unrecht hier herangezogen wird. Nur die Begabung entscheidet, wer was tut. Partnerschaftlich arbeiten alle zusammen. Frauen können bis in höchste Ämter, also bis zum Bischofsamt, vordringen, was auch in den heutigen evangelischen Kirchen und auch zum Beispiel in der englischen, in der anglikanischen Kirche der Fall ist. Die vierte Position ist die feministische oder matriarchale Position. Sie ist gewissermaßen am anderen Ende. Die patriarchale ganz auf der rechten Seite, die feministische ganz auf der linken Seite und dazwischen die beiden anderen genannten. Sie besagt, Frauen leiten besser als Männer. Von Männern gehen Aggressionen und Kriege aus. Deshalb müssen Männer aus Leitungspositionen verdrängt und durch Frauen ersetzt werden. Denn Frauen bewirken Frieden statt Streit. Alle Macht den Frauen. Das ist so ein Schlagwort. Hier wird eine Verweiblichung der ganzen Gesellschaft angestrebt, die ansatzweise in manchen Teilen der Gesellschaft schon verwirklicht worden ist. Auch in vielen evangelischen Kirchen erkennt man starke Feminisierungstendenzen. In heutigen bibeltreuen Gemeinden, also Gemeinden, die sich bemühen, das Neue Testament umzusetzen und als Maßstab für das Gemeindeleben zu nehmen, in heutigen bibeltreuen Gemeinden findet man meist die komplementäre Position. Die egalitäre dringt jedoch in immer weitere Kreise vor. So haben sich einst komplementäre Verbände, wie etwa der Bund Freier Evangelischer Gemeinden, der Gnadauer Verband, der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden und sogar Teile der Brüderbewegung der egalitären Position zugewandt. Doch die egalitäre Position ist genauso wie die feministische ein Irrtum. Galater 3, 28 bezieht sich gar nicht auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau, sondern darauf, dass der Heilsweg für alle Menschen, egal ob Freie oder Sklaven, Frauen oder Männer, derselbe ist. Doch Sklaven, so sagt das Neue Testament, sollen weiterhin ihren Herren und Frauen sollen weiterhin ihren Männern untertan sein. Anpassung oder Widerstand im Punkt 4. Christen müssen gegen den Strom schwimmen. Eine ganz wichtige Stelle in diesem Zusammenhang ist Römer Kapitel 12, die ersten beiden Verse. Der Apostel Paulus sagt dort, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Eine ganz wichtige Aussage. Orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Christen sollen gegen den Strom schwimmen. Wir sollen nicht das tun, was alle tun. Und dieses gegen den Strom schwimmen bedeutet, dass wir sowohl im Blick auf innere Werte wie auch im Blick auf äußeres Erscheinen uns unterscheiden von vielen anderen. Als Christen sollen wir integer, wahrhaftig, gerecht, bescheiden und so weiter sein. Aber auch äußerlich soll an uns erkennbar sein, dass wir Nachfolger Jesu Christi sind. Die Heilige Schrift macht an verschiedenen Stellen darauf aufmerksam, dass wir durch unsere Haartracht, durch unsere Kleidung ein Zeugnis für Jesus sein sollen. Die von Gott bestimmten Unterschiede der Geschlechter und ihre je verschiedene Platzanweisung gilt es zu respektieren. Dabei dürfen wir als Christen im Gespräch mit säkularen Zeitgenossen nicht nur mit der Bibel, sie wird ja von einer Mehrheit inzwischen gar nicht mehr anerkannt, sondern auch mit der Schöpfung und dem gesunden Menschenverstand argumentieren. Und der gesunde Menschenverstand lässt uns die in der Schöpfung angelegten Unterschiede zwischen Mann und Frau erkennen. Wenn Mann und Frau wirklich gleich und austauschbar wären, warum schafft man dann nicht die Fußball-Bundesliga für Frauen ab und lässt Frauen gegen Männer spielen? Jeder weiß, sie hätten nicht den Hauch einer Chance. Warum finden die Wettkämpfe der Olympischen Spiele stets nach Geschlechtern getrennt statt? In allen olympischen Disziplinen ist die beste Frau immer dem besten Mann unterlegen. Der schnellste Läufer oder Schwimmer, der beste Weit- oder Hochspringer, es handelt sich immer um einen Mann. Dazu kommen hirnphysiologische Unterschiede, die die Medizin in den letzten Jahrzehnten immer deutlicher erkannt hat. Inzwischen weiß man, dass sogar Medikamente bei Frauen anders wirken als bei Männern. Warum ist das so? Weil Gott Mann und Frau verschieden geschaffen hat. Sie sollen einander ergänzen und nicht im Konkurrenzkampf zueinander stehen. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke, der heute vielfach vergessen wird. Mann und Frau sind geschaffen worden, um sich zu ergänzen. Sie sind nicht gleich. Auch wenn sie gleichwertig sind, sind sie nicht gleichartig und auch nicht gleichberechtigt. Was sagt die Bibel nun ganz konkret zur Stellung von Mann und Frau? Der Grundsatz ist, der Mann ist das Haupt der Frau. Die Frau ist dem Mann untergeordnet. Ein Kernvers ist hier 1. Korinther 11, Vers 3. Doch es gibt noch eines, das ihr wissen sollt. Ein Mann ist Christus verantwortlich und ihm untergetan. Eine Frau ist ihrem Ehemann verantwortlich und ihm untergeordnet. Und Christus, der Sohn, ist Gott, dem Vater, untergeordnet. So wie Christus dem Wesen nach dem Vater gleich ist, er ist Gott, jedoch der Stellung nach ihm untergeordnet ist, so auch die Frau dem Mann. Sie soll ihm untergeordnet sein, wie der Mann Christus untergeordnet ist. die Folgen davon sind A, Frauen sollen Männer nicht belehren. 1. Timotheus 2 haben wir eben schon gelesen. Wir wollen uns nochmal diesen Vers anschauen und auch die beiden Begründungen, die in diesem Vers gegeben werden. 1. Timotheus 2, Vers 11, folgende: Eine Frau soll in der Stille und in aller Unterordnung lernen. Ich erlaube der Frau nicht zu lehren oder über den Mann zu herrschen. Sie soll sich still zurückhalten. Denn Gott schuf zuerst Adam und dann Eva. Und es war die Frau, nicht Adam, die durch den Satan getäuscht wurde und sich verführen ließ. Die beiden Gründe, die Paulus also hier dafür gibt, dass Frauen Männer nicht belehren sollen, sind eindeutig keine kulturellen Gründe. Keine Gründe, die in der damaligen Zeit liegen, sondern es sind überzeitliche, es sind gewissermaßen zeitlose Gründe. Einmal, weil der Mann als Erster geschaffen wurde und zum Zweiten, weil nicht durch den Mann die erste Sünde kam, sondern durch die Frau. Die Begründungen gelten heute genauso wie zur Zeit Jesu. Und B, Frauen sollen nicht über Männer herrschen, sondern sollen sich ihnen unterordnen. Das sagt Paulus auch an einer anderen Stelle, die wir bisher noch nicht gelesen haben, und zwar im Brief an die Epheser, Kapitel 5, Vers 22, folgende. Dort heißt es: Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes ist. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch auch euren Männern in allem unterordnen. Das ist eine ganz deutliche Aussage. Viele sagen, das ist überholt, es gilt heute nicht mehr. Doch die Heilige Schrift sagt, das gilt sehr wohl auch im 21. Jahrhundert. Allerdings, und das möchte ich an dieser Stelle hinzufügen und auch betonen, Frauen sind keine Sklavinnen ihrer Männer. Männer haben ihre Frauen zu lieben wie Christus die Gemeinde. Das sagt Paulus im gleichen Kapitel direkt im Anschluss. Und er weiß, warum er das anfügt. Vers 25: Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Damit, ja, legt Paulus uns ein Beispiel vor Augen, dem wir nachfolgen sollen, das wir aber nie vollständig erreichen können. Denn Christus hat seine Gemeinde so sehr geliebt, dass er für sie in den Tod ging. Wir sollen dem nachstreben und sollen unsere Frauen so sehr lieben, dass wir sogar bereit wären, für sie in den Tod zu gehen, wenn es verlangt würde. Also eine unerhört große Liebe, die ein Mann zu seiner Frau haben soll, das kommt hier deutlich zum Ausdruck. Und in Klammern möchte ich sagen, diese Ermahnung des Paulus ist sehr wichtig und aktuell. Frauenbewegung und Feminismus sind auch deshalb entstanden, weil manche Männer, auch im christlichen Bereich, ihre Frauen behandelt haben wie ein Stück Vieh. Missbrauch, Vergewaltigung, Erniedrigung war an der Tagesordnung. Die Heilige Schrift und hier vor allem das Neue Testament spricht da eine völlig andere Sprache. Der Mann soll seine Frau nicht nur respektieren, nicht nur achten, er soll viel mehr tun, er soll seine Frau lieben, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wo das geschieht, hat die Frau keine Probleme, sich ihrem Mann unterzuordnen. Der biblische Befund, wenn wir also die Bibelstellen lesen im Neuen Testament, der lässt die komplementäre Position als angemessen erscheinen. Die egalitäre Position entspricht zwar dem Zeitgeist und wird in Gesellschaft und Kirche vom Kindergarten bis zum Seniorenheim praktiziert. Sie ist aber klar unbiblisch und widerspricht dem Zeugnis der Heiligen Schrift. Welche Argumente können wir gegen die Frauenordination anführen? Aus folgenden Gründen muss sie abgelehnt werden. A. Die Frau ist dem Mann ausdrücklich untergeordnet. Wir haben die Stellen gelesen. Sobald eine Frau Männer belehrt, verstößt sie gegen die Schöpfungsordnung, denn der Lehrende steht über dem Belehrten. Und wenn die Frau Männer belehrt, stellt sie sich über den Mann, ist ihm also nicht mehr untergeordnet und lebt dann nicht mehr entsprechend der Schöpfungsordnung, wie Gott sie festgelegt hat. B. Das Neue Testament verbietet der Frau das öffentliche Lehren und das gemeindeleitende Amt mit einem Gebot des Herrn und mit Bestimmungen des Alten Testamentes. Auch im ersten Gründerbrief können wir das nachlesen. Paulus hat also die Frauenfrage keineswegs nur im Timotheusbrief behandelt. Sie kommt an verschiedenen Stellen des Neuen Testamentes immer wieder und auch im ersten Korintherbrief gibt er klare Anweisungen zu dieser Frage. C. Der Mann ist Christus unterstellt und würde diesen nie belehren. So sollen Frauen den Männern unterstellt sein und sie nicht belehren. Frauen sollen keine Autorität über Männer haben. Hier soll nochmals ausdrücklich erwähnt werden, dass laut 1. Timotheus 2, 12 bis 14 die Begründung dafür, dass Frauen Männer nicht belehren sollen, nicht in der antiken Sitte und Kultur liegt. Wir haben das eben ausdrücklich erwähnt. Beide Begründungen, die Paulus gibt, sind zeitlos und gelten heute genauso wie vor 2000 Jahren. D. Im Alten Testament gab es keine Priesterinnen. Jesus berief keine Apostolinnen. In der ganzen Kirchengeschichte gab es bis ins 20. Jahrhundert hinein, außer in der Heilsarmee, die im 19. Jahrhundert entstand, und in Sekten, keine Pastorinnen. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Dieses, ich nenne es hier das ökumenische Argument oder kirchengeschichtliche Argument, dass eben in der ganzen Kirchengeschichte das gemeindeleitende Amt und der Dienst des Pastors und Predigers in der Hand von Männern lag. Das sollte uns durchaus auch heute zu denken geben. Wir haben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und sollten nicht denken, wir wüssten alles besser. E. Gott ist Vater, das heißt Mann. Christus ist sein Sohn, auch ein Mann. Der Pastor aber repräsentiert Christus. Daher muss der Pastor ebenfalls männlich sein. Kritiker behaupten, dass die Unterordnung der Frau eine Diskriminierung darstelle. Dies trifft aus folgenden Gründen nicht zu. Beide, Mann und Frau, sind im Ebenbild Gottes erschaffen worden. Das sagt uns 1. Mose 1, 27 unmissverständlich. Beide werden für Sünden gleich gerichtet. Das kann aus Apostelgeschichte 5 erkannt werden. Und beide werden auf demselben Weg gerettet, nämlich durch den Glauben an Jesus Christus. B. Beide werden mit denselben Gaben betraut. Auch Frauen können die Gabe der Prophetie haben oder die Gabe der Lehre. Wir haben es ja eben gelesen, Titus 2. Die älteren Frauen sollen die jüngeren Frauen lehren, sofern sie das können. C. Beide sind Zeugen des Auferstandenen und wirken am Bau des Reiches Gottes mit. Der Herr Jesus ist nach seiner leiblichen Auferstehung zunächst Frauen erschienen und hat sie beauftragt, am Bau des Reiches Gottes mitzuwirken, und so ist es bis zum heutigen Tage geblieben. D. Beide haben sich unterzuordnen. Der Mann soll sich Christus unterordnen. Die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Unterordnung ist nichts Diskriminierendes, denn auch Christus ist dem Vater untergeordnet. Auch findet man in jedem Betrieb und jeder Behörde das Prinzip der Unterordnung. Es gibt immer solche, die leiten, und andere, die geleitet werden. Daran ist absolut nichts Diskriminierendes zu erkennen. E. Gott hat die Frau sogar hochgeadelt. Denn im Unterschied zum Mann kann allein sie Kinder empfangen, gebären und mit Muttermilch versorgen. Auch sind fast alle Menschen in den ersten Monaten ihres Lebens überwiegend von einer Frau geprägt worden, was die hohe Berufung und Verantwortung der Mutter zeigt. F. Der höchste Adel der Frauen ist jedoch folgender: Gott gefiel es, als er in Jesus auf diese Erde kam. Als also Gott Mensch wurde, da gefiel es ihm, durch eine Frau zu kommen. Er hätte auch, wie Adam, einen aus Lehm geformten Körper annehmen oder als Engel des Herrn einfach erscheinen können. Doch er kam durch Maria, seine Magd. Und so besuchte er uns. Jedes Jahr an Weihnachten feiern wir es aufs Neue. Gott hat die Frauen über alles geadelt. Was nun sind die Dienstbereiche von Frauen? Zunächst der Grundsatz, den wir erarbeitet haben: kein Bereich, wo die Frau Männer belehrt oder über sie Leitungsgewalt, sprich Autorität hat. Deshalb ist ausgeschlossen die Gemeindeleitung, die Predigt, der pastorale Dienst, die Gottesdienstleitung, natürlich auch das Bischofsamt oder etwas Ähnliches. Offen dagegen stehen für die Frauen Kinder-, Teenager- und Jugendarbeit. Frauenarbeit selbstverständlich auch. Wir haben die Stelle gelesen. Titus 2,3 sagt ausdrücklich, dass Frauen andere Frauen belehren dürfen. Offen stehen natürlich auch der Besuchs- und Seelsorgedienst an Frauen, der musikalische Bereich, der missionarische Dienst, praktische, soziale und karitative Dienste, Literaturarbeit und anderes mehr. Ausnahmen und Grauzonen. Wenn kein Prediger da ist, und solche Zeiten hat es gegeben, zum Beispiel im Krieg, kann eine begabte Frau zeitlich befristet einspringen. Oder wenn in einem Jugend- oder Hauskreis kein begabter Mann als Leiter zur Verfügung steht, mag eine Frau die Aufgabe zeitlich befristet übernehmen. Schluss. Gottes Ordnungen sind, wie Leitplanken, Hilfen für ein gelingendes Leben und ein gutes und gesundes Miteinander von Mann und Frau. Sie berücksichtigen die schöpfungsgemäßen Begabungen und Begrenzungen von Mann und Frau. Hier an dieser Stelle schließen wir unseren Vortrag. Der nächste wird voraussichtlich am ersten Mittwoch des Februar stattfinden. Gut. Ja, dann können wir hier